Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Es ist ein Schlag. Beim Boxen würde man sagen, es ist ein K.O.-Schlag im Grunde genommen. Und dann muss man sich aufrappeln. Man wird erwachsen, man muss selber entscheiden, man muss selber vorwerken in dem Leben. Jetzt gibt es einfach keine Versicherung mehr, oder? Die Police ist durch irgendwie.
Ab dem Moment ist mir klar geworden, hey, jetzt geniesse ich dein Leben, und zwar jeden Tag. Und morgen weißt du nicht, also ich lebe viel bewusster. Ab dem Moment, wo sie nicht mehr war, habe ich schon einen Teil von meinem Leben geändert. Jeder Augenblick, den du mit jemandem hast, der dir lieb ist, nutze den, weil du weißt nicht, ob es der letzte ist.
Ich habe nämlich das Bild von Leuten, von einer Gruppe, die auf eine Klippe zulaufen und vorne geht jemand runter. Und es ist schon so in der Vorstellung, jetzt stehe ich an der Klippe.
Wir lernen heute Christina Polina, Martin Horazdowski und Sandro Gaven kennen. Drei erwachsene Kinder im Alter zwischen 28 und 45, die ihre Mutter verloren haben. Drei ganz verschiedene Menschen, die uns ihre Geschichte anvertrauen. Sie erzählen, wie sie das Sterben und Trauer erlebt haben und vor allem, wie sie den Tod verändert hat. Drei Menschen, drei Geschichten und drei Momente vom definitiven Abschied.
Der Augenblick, wo ich eigentlich realisiert habe, sie ist jetzt tot, oder, ist eigentlich im Grunde genommen so ein richtiges Ausatmen gewesen von meiner Mutter. So ein richtiges Ausatmen, und er ist nicht mehr reingekommen. Und ich habe dann eigentlich 5 Minuten einfach gewartet. 5 Minuten habe ich geprägt. Und dann läutet man mit dem Läuten vom Bett. Und dann sind die Schwestern gekommen und ich habe gesagt, ich glaube, meine Mutter ist gestorben.
Ich habe das Gefühl, sie wollte uns nicht im Zimmer haben. Und ich habe gemerkt, ich glaube, wir müssen raus. Ich habe dann wie das mir so erklärt, dass als Mutter hast du so einen Beschützer, irgendwo hast du irgendeinen Instinkt, und wenn du das wirklich weisst, jetzt musst du gehen, dann kannst du nicht mehr. Kurz bevor sie gestorben ist, ist ihre Freund uns geholt und hat gesagt, ich glaube, jetzt stirbt, sie kommt. Der letzte Atemzug, wie man so schön sagt, da sind wir schon dabei gewesen. Ich habe eine Art einen Kampf gemerkt von dem Weg, der schwierig ist, glaube ich. Also so hat es für mich ausgesehen. Aber so der Moment, glaube ich, nicht.
In dem Moment, wo mein Vater am Telefon war, seine Stimme, nur schon der erste Ton von der Stimme, habe ich gewusst, jetzt ist es fertig. Ich habe das gespürt. Er hat angerufen und gesagt, brüllend, komm heim, Mami hat sich das Leben genommen. Und ja, ich bin natürlich sofort heim und habe sofort meinen besten Freunden geschrieben. Und die sind dann auch sofort in dem Haus hineingestanden. Und dann ist die Polizei gekommen und alles. Und du siehst deine Mutter dort liegen. Das bleibt dir, das Bild, oder?
Als Fachfrau begleitet uns Psychologin Barbara Dobrik durch die Sendung. Sie hat ein Buch geschrieben. Der Titel «Wenn unsere alten Eltern sterben». Untertitel «Das endgültige Ende der Kindheit».
Es sind oft ganz starke, wichtige Reifeprozesse damit verbunden, wenn die Eltern gestorben sind. Oft eine Krisenzeit, aber am Ende ist dann doch eine größere Freiheit da. Auf jeden Fall wird die Familie tatsächlich neu zusammengesetzt oder erlebt eine neue Zusammensetzung. Da ist ja ein Platz frei, und das war ein wesentlicher Platz. Und das geschieht nicht ohne Folgen. Nach dem Tod der Eltern fühlt man plötzlich ganz deutlich, jetzt bin ich die älteste Generation. Ich und meine Geschwister, wir sind jetzt die Letzten. Wir sind jetzt die, die dem Tod in dieser Familie am nächsten steht.
Der Tod unserer Eltern stellt viel auf den Kopf, auch nicht dem finanziellen oder administrativen. Barbara Dobrik ist 61, hat selber vor knapp einem Jahr erlebt, wo ihr Vater gestorben ist. Ihr Buch geschrieben hat sie aber schon über 10 Jahre früher. Dort nämlich, wo eine gute Freundin ihre Eltern verloren hat.
Diese Freundin rauschte ab in eine wirklich dramatische Lebenskrise. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe das erstmal, wie eine gute Freundin das macht, begleitet und viel mit ihr gesprochen. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ein interessantes Thema. Wie ist das bei anderen? Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Tatsächlich geht der Tod der Eltern alle etwas an, früher oder später. Natürlich lieber später, viel später. Vielleicht gerade wegen dieser Hoffnung, dass es noch ganz lang geht, sind viele Menschen überfordert, wenn das Thema angesprochen wird. Christina Polina merkt immer wieder, dass sie Leute fürchterlich verschreckt.
Das passiert spontan, dass ich sage, meine Mutter hat immer gesagt oder so, irgendetwas erzähle ich. Und dann sage ich, ja, sie ist gestorben. Und ich merke, es gibt so einen Schreck in meinem Gegenüber, wo, was soll ich jetzt sagen? Muss ich jetzt etwas sagen? Ui, das ist aber schlimm. Oder soll ich so tun, als wäre nichts oder so? Aber ich mache es trotzdem. Also ich, ja, relativ häufig.
Müssen die etwas sagen?
Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, das ist nicht mehr so wichtig. Aber damit das Thema weitergehen würde, müssten sie etwas sagen. Und das ist meistens nicht so. Ich habe das Gefühl, die es noch nicht betrifft, also eben irgendwie betrifft es ja dann alle mal, aber die wollen es nicht hören. Viele haben Angst. Es muss ja nicht sofort so sein, dass man heult. Es kann auch ein Thema sein, ohne dass es dann muss ganz schwer sein oder so.
Auch der Martin Horazdowski redet offen über den Tod von seiner Mutter. Bevor es passiert ist, hat aber auch er das Thema verdrängt oder mindestens versucht zu verdrängen, nicht so ernst zu nehmen.
Es war immer wieder ein Thema bei uns vom Küchentisch und so, aber immer so ein bisschen mit dem Schalk oder immer so ein bisschen mit dem Spass dahinter. Ja, wenn ich dann mal tot bin oder so. Das ist eigentlich schon schlimm und jetzt muss ich schauen, dass du auch zu einem Erb kommst und weiss was alles. Und solche Sprüche habe ich dann immer wieder ein bisschen abgetan, oder? Das hat mich nicht interessiert. Der Tod will man ja eigentlich nicht dabei haben. Oder? Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, wie das wird sein. Und es ist dann aber immer noch ganz anders gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Schlimmer.
Jemand, der auch ganz bewusst in der Öffentlichkeit über den Tod der Mutter redet, ist der aktuelle Mr. Schweiz, der Sandro Gaveng. Er bricht sozusagen ein doppeltes Tabu mit seinem Reden über den Verlust.
Es ist ein Teil von meiner Geschichte und darum wollte ich sie nie verheimlichen oder irgendetwas anderes erzählen. Bei mir ist es halt gerade noch ein spezieller Fall, dass meine Mutter eigentlich an Suizid die Welt verlassen hat, weil sie sehr starke Depressionen hatte. Und für mich ist es überhaupt nichts beschämend, dass meine Mutter jetzt so aus dem Leben gegangen ist, weil das ist einfach eine sehr schwere Krankheit, wo sehr viele Leute darunter leiden. Und ich habe das mehr als Chance gesehen und ich glaube, das hat sie auch von mir wollen oder wäre dafür gewesen, dass ich über das reden will. Das ist bei uns ein sehr grosses Tabuthema.
Das alte ältere Sterben ist kein Tabu, aber so normal und natürlich, dass es schlicht und einfach gar kein Thema ist, sagt Buchautorin und Psychologin Barbara Dobrik. Und weil man kaum darüber redet, sind viele erwachsene Kinder auch sehr überrascht, wie fest sie die Zäsur im Lebenslauf mitnimmt.
Wenn solche Themen nicht besprochen werden, wenn also die Erfahrung nicht weitergegeben wird durchs Erzählen davon. Und dann lebt man in dem Gefühl, ich will ja so vernünftig sein wie die anderen auch. Und dann spricht man auch selbst nicht darüber, weil man das Gefühl hat, bei mir ist das jetzt so einzigartig und so anders und so schräge, dass da Scham entsteht und man dann nicht darüber spricht. Ich habe nicht verstanden, als die Eltern meines Vaters starben, warum mein Vater so mitgenommen war. Das habe ich erst 20 Jahre später verstanden, als ich dieses Buch geschrieben habe.
Eine Grundaussage in dem Buch, der Tod von Mutter, vom Vater, ist sozusagen für alle ein massiver Einschnitt. Überraschend heftig, vielmal sogar peinlich heftig.
Ein ganz häufig auftauchendes Gefühl, dass die Menschen sich vollkommen alleine und verlassen fühlen. Und das ist ein Gefühl, das man schwer mitteilen kann, weil man sich schämt, dass man im fortgeschrittenen Alter, in dem man üblicherweise dann ja selbst auch schon ist, überhaupt solche Gefühle hat. Und man kann es auch ganz schwer den Menschen sagen, mit denen man ganz eng verbunden ist, zum Beispiel dem Ehepartner oder den eigenen Kindern. Denn die sagen natürlich oder leben in dem Gefühl, wir sind doch die Wichtigsten für dich.
Je näher die Beziehung zu den Eltern, desto schlimmer ihr Tod. Denkt man spontan. Ein Gedanke, der zwar logisch, aber falsch ist, sagt Psychologin Dobrik. Es sei sogar eher umgekehrt.
Das Gemeine, so kann man das vielleicht flapsig sagen, ist, dass gerade unglückliche Eltern-Kind-Beziehungen die Kinder besonders binden, weil sie besonders schwer die Hoffnung aufgeben können, dass doch noch mal etwas zum Guten sich entwickeln ließe. Und man ist natürlich auch mit einer ganz tiefen Trauer um sich selbst dann beschäftigt, nämlich mit der Trauer darüber, dass diese missglückte Eltern-Kind-Beziehung nun für alle Zeiten feststeht. Das ist dann ja manifest nach dem Tod der Eltern. Daran lässt sich dann gar nichts mehr ändern. Und das ist sehr, sehr schmerzlich für viele Männer und Frauen.
Es kommt darauf an, was für eine Beziehung man zu den Eltern hat. Und es kommt natürlich auch darauf an, in was für einem Moment einem der Tod der Eltern verwünscht. Ob man als Single sehr eng mit dem Elternhaus verbunden ist oder ob man eine eigene Familie gründet und ein neues Zuhause hat. Im Doppelpunkt gibt es beide Geschichten. Anfangen tun wir mit Christina Polina. Sie hat letztes Jahr ihre Mutter verloren. Die Mutter war 71, rein statistisch, also 10 Jahre zu früh gestorben. Im Schnitt wird heute eine Frau 81 Jahre alt. Die Mutter hat Krebs gehabt. Nach Herz-Kreislauf-Krankheiten die zweithäufigste Todesursache in der Schweiz. Christina Polina ist 45, Mutter von zwei Teenagern, macht Film und lebt in einer grossen Wohnung im Zürcher Seefeld. Für das Interview sitzen wir mit einer heissen Tasse Tee an der grossen Tisch in der Wohnküche. Draussen ist es dunkel und kalt, drinnen warm und hell. Christina ist eine Frau, die mit beiden Beinen mitten im Leben steht. Kein Feinöckeli, scheinbar unerschütterlich. Aber der Krebstod von ihrer Mutter hat sie fest mitgenommen und erschüttert. Notabene, obwohl die Psychik nicht extrem eng war.
Ich finde, wir hatten immer einen guten Austausch gehabt, aber es hat auch Phasen gegeben, um sehr wenig zusammen zu tun haben, weil sie war auch lange berufstätig und ich auch. Ja, sie hat ihr Leben gehabt und ich habe mein Leben gehabt. Das hat mir das jemand gesagt. Sie wird jetzt krank, was machst du denn? Hätte ich es, glaube ich, nicht gewusst, was ich mache. Weil wir haben wirklich recht eigenständiges Leben gehabt. Nicht so, dass wir jedes ganz oder auch alles austauschen, was uns passiert.
Sehr nahe zum letzten Mal sind sich Mutter und Tochter in den Monaten vom Sterben. Angefangen hat die Zeit wie meistens mit schlechtem Bericht von einem Arzt.
Irgendwann hat es eine Diagnose gegeben, wo gesagt hat, die restlichen Organe sind nicht befallen, aber es gibt einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Und ich mag mich gut erinnern, dass ich gedacht habe, Tumor und Krebs, ist das eigentlich das Gleiche? Und beim Krebs tönt gerade der Tod mit. Und komischerweise beim Tumor hatte ich so eine Vorstellung gehabt, das kann man operieren wahrscheinlich. Aber dann ist schon ziemlich Alarm. Also ich war dann schon alarmiert gewesen.
Der Plan der Ärzte, man macht Chemotherapie, dass der Tumor schrumpft und nachher kann er rausgeschnitten werden. Die Tochter schöpft Hoffnung. Sie weiss, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist aggressiv, die mittlere Überlebenszeit nur ein halbes Jahr. Sie schwebt zwischen verzweifeltem Hoffen und besserem Wissen.
Aber es hat wie so zwei Bahnen gegeben. Die eine ist ein bisschen oberirdischer gsi, die eine war ein bisschen weiter oben. Das war der Weg, wo man sagt, okay, sie macht die Chemo, dann gibt es hoffentlich die Reaktionen, wo man nachher operieren kann, wo sie nachher wieder gesund ist. Oder wenigstens, wo sie nachher noch lebt, also wieder besser zu Weg ist. Und der zweite Weg ist schon, der ist, habe ich sicher für mich darunter gehalten, der war schon der, ich habe das auch von überall gehört. Mit dieser Krankheit hat sie wahrscheinlich keine Chance. Aber ich habe das nicht so richtig zugelassen. Ganz lang nicht. Ich würde sagen, fast bis 2 Wochen vor ihrem Tod.
Mutter startet Chemotherapie, begleitet von ihren drei Kindern. Christina und ihre beiden Brüder sind dabei, krempeln ihren Alltag um, begleitend Mutter in dieser schweren Zeit. Man macht die Therapie quasi zu vierten.
Ich habe einfach von dem ersten Moment an gewusst, ich will ganz eng dabei sein. Und dann bin ich sehr häufig am Mittag, bin am Morgen arbeiten, bin über den Mittag, ich habe vorher eine Suppe für sie gekocht oder so, bin über den Mittag ihr die Suppe bringen. Habe die mit ihr gegessen. Mein jüngerer Bruder ist oft am Abend gegangen zu ihr und hat auch oft dort übernachtet. Und mein älterer Bruder, den habe ich oft koordiniert, so, weil sie irgendwann nicht mehr laufen konnte, weil sie schon schwach war. Und wir haben sie in die Chemo begleitet. Sie hat dann daheim gewohnt. Und der ist Bauer und ist stark und der hat sie dann runtertragen. Der hat sie wirklich müssen aus dem Schlafzimmer eigentlich ins Auto tragen, im Spital, auf den Sitz, wo man schieben kann, aufs Bett auflupfen. Wir haben das alles eigentlich immer zusammen gemacht.
Die drei erwachsenen Kinder sind plötzlich wieder regelmäßig im Elternhaus, fast wie früher. Aber nur fast, weil die Rollen, die sind auf den Kopf gestellt. Die Kinder kümmern sich um die Mutter.
Ich mag mich ganz gut erinnern, dass es einen Moment gegeben hat, wo ich richtig mir das ganz deutlich geworden ist, wo ich sie aufs WC begleiten und ihre Hosen aufziehen und ihre helfen, Fülle putzen. Halt wirklich so habe ich gemerkt, so, ui, das ist alles ganz anders. Das ist alles plötzlich, also ich meine, ich weiss es ja gar nicht mehr, wo sie mir Fülle putzt hat, aber ja, so ein Sinnbild war für das, dass sie, so die neue Mutter hat uns immer sehr fest verteidigt auch. Und dann sie so schwach gesehen, wo mir eigentlich dann die Aufgabe oder wo ich die Aufgabe übernommen habe. Das ist schon, ja, ist mir immer wieder durch den Kopf.
Deswegen heißt mein Buch ja auch das endgültige Ende der Kindheit. Also wenn wir unsere alten Eltern versorgen müssen, dann kehren sich die Rollen um. Und je stärker diese Rollen ausgeprägt waren, umso auffälliger ist das und umso dramatischer ist das fürs Gefühl, ich habe jetzt keine Mutter mehr, die mich versorgt, sondern ich muss sie versorgen.
Sagt Psychologin Barbara Dobrik, die ein Buch zum Thema geschrieben hat. Schon Demenz oder eben eine Krankheit stellen die Rolle ihrer Ursprungsfamilie auf den Kopf. Beim Tod passiert es dann gerade nochmal. Der bringt das Gleichgewicht aus dem Lot. Das Loch, das in die Familie gerissen wird, gibt Platz für Neues. Das kann gut oder schlecht ausgehen. Wir kommen darauf zurück in dem Doppelpunkt auf DRS1. Krankheit von Mutter bringt Christina Polina auf einen Schlag ihre beiden Brüder in ihren Lebensalltag zurück. Fast wie früher. Brüder werden enorm wichtig für sie. Man teilt die schwere Zeit rückzusammen.
Überhaupt können sich auseinandersetzen und jemanden haben. Während sie an der Chemo angehängt war, bin ich mit meinem Bruder einen Kaffee trinken. Und wir haben nicht nur traurige Gespräche gehabt, wir haben auch über unsere Familien erzählt und sind uns so näher gekommen. Und das tut schon dann helfen. Mir sind meine Geschwister die extrem wichtig in dieser Zeit. Also und das ist auch so geblieben.
Chemotherapie kann Krankheit von Mutter nicht bremsen. Es geht Tag für Tag abwärts.
Mein Bauernbruder hat jedes Mal gesagt, wenn wir sie ins Chemo gebracht haben, sie wird immer leichter, ich merke es, das kommt nicht mehr gut.
Der Bruder hat recht. Die Mutter stirbt, 5 Monate nach der Diagnose. Eine relativ lange und vor allem intensive Zeit zum Abschied nehmen. Eine wichtige Zeit, findet Christina im Rückblick.
Durch das, dass sie in dieser Situation war und ich dann irgendwann gemerkt habe, das geht vielleicht nicht mehr so lange, habe ich mir viel mehr überlegt, was möchte ich ihr auch noch von mir sagen? Was ist mir wichtig? Was hat sie mir alles gegeben? Das habe ich gewollt, dass sie das weiss. Wenn das nicht so ein Ausnahmezustand ist, dann sagt man zwar schon, ah, Mama, danke, so, aber nicht ein bisschen tiefer, wie sie auch ein Vorbild war oder solche Anteile, sagt man vielleicht ein bisschen weniger. Das sagen wir ihnen, glaube ich, in so einem Ausnahmezustand. Das konnte ich sagen. Das ist eine sehr wichtige Zeit. Ich hätte die nicht so gelebt mit ihr, wenn sie vom einen auf den anderen Moment gestorben wäre. Und wir haben nichts so übrig gelassen, wo man jetzt denkt, oh, da ist sie vielleicht noch verrückt oder oh, hätte ich ihr doch das noch gesagt. Und das ist gut, ja.
Der Tod kommt immer plötzlich und vor allem der Tod kommt immer zu früh und genau zur falschen Zeit. Und die meisten Menschen wünschen für sich selber, dass sie erstens uralt werden und zweitens nicht lange leiden müssen, am besten von einem Moment auf den anderen tot umkehrend. Für die, die damit leben müssen, ist es umgekehrt.
Ein absehbarer Tod erlaubt einen langsamen Abschied, den wir dann auch im Gefühl besser verarbeiten können. Und diese Abschiedszeit kann man ja auch in manchen Fällen nutzen für schöne Gespräche, vielleicht sogar für die Möglichkeit, Konflikte nochmal anzusprechen oder zu lösen. Da sollte man keine unrealistischen Erwartungen haben. Das ist oft nicht möglich, wenn es in den ganzen Jahrzehnten zuvor nicht möglich war. Aber ein plötzlicher Tod ist immer sehr viel schwerer zu verarbeiten als einer, der abzusehen war.
Sagt Psychologin. Und auch der Martin Horazdowski ist rückblickend sehr froh, dass seine Mutter nicht ganz plötzlich gestorben ist.
Ich bin dankbar für die 3 Tage. Ich bin sogar sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich nachher am Abend vorher mit meiner Mutter reden konnte. Ich konnte mich wirklich verabschieden gross. Ich wäre, glaube ich, viel mehr durch den Wind oder viel mehr durcheinander, wenn das wirklich sehr schnell würde gehen.
Der Martin Horazdowski hat 3 Tage Zeit gehabt zum Abschied nehmen von seiner Mutter. Seine Geschichte jetzt der Reihe nach. Um sie zu verstehen, muss man wissen, wie er zur Mutter gestanden ist. Sehr nöch, nämlich speziell nöch. Der Martin ist ein Einzelkind. Sein Vater ist nach der Scheidung zurück auf Tschechien vor Bildfläche verschwunden. Von dort her ist die Mutter seine ganze Familie. Und der Martin ist Single. Die Mutter ist gerade auch noch seine engste Freundin. Bezüglich fast schon symbiotisch.
Wir haben ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Wir haben aufeinander gelost. Wir haben viele Ferien zusammen gemacht. Ich habe eigentlich praktisch wirklich nur Ferien mit ihr gemacht. Ich habe das schon zur Lebzeiten von meiner Mutter gewusst, dass das eigentlich so eine Art Sackgasse ist. Oder? Dass das irgendwann einmal aufhören wird. Oder? Und dass es dann vielleicht eben wirklich problematisch wird, dass ich dann eher allein bin.
Der Martin ist 43 Jahre alt, wohnt und arbeitet in Zürich. Seine Mutter hat mit ihrem Freund in einem Dorf im Kanton Bern gewohnt. 2009 kommt es wie befürchtet. Die Mutter ist 74, kommt mit einer Lungenentzündung ins Spital, wird geheilt entlassen, erleidet 3 Tage später einen Rückfall, ist wieder im Spital. Der Martin haltet telefonisch Kontakt.
Als ich ihr angerufen habe, einmal, hat sie eigentlich sehr, sehr grosse Atemschwierigkeiten gehabt, Atemnot, und ich habe im Grunde genommen gewusst, es ist nicht so gut, super und so. Aber ich habe es dann immer noch sein, bis dann am Morgen, anderen Tag, mir die Schwester eigentlich angerufen hat, es wäre gut, wenn ich vorbeikommen könnte. Das ist unwahrscheinlich. Da hat man das Herz einfach irgendwo, weiss nicht wo. Das gibt einen Stich ins Herz und das ist... Und da will man eigentlich nur weg. Und zu ihr.
Der Martin geht sofort ins Spital auf Thun. Der Abend verbringt der Sohn am Bett der Mutter. Man schaut zusammen Fernsehen, schwätzt miteinander.
Ich habe dann dort eben zum Beispiel gefragt, was denn los sei, oder? Und sie hat dann eben gesagt, was los sei, das ist so, ich bin einfach am Sterben, das, so ist es. Ich höre den Satz immer wieder, oder? Ja, was ist, oder? Die ist am Sterben. Und... Ja, und ich habe natürlich einfach gesagt, das ist doch ein Blödsinn, was du erzählst, oder? Und habe das eigentlich abgetan als irgendeinen so einen sarkastischen, blöden Witz, oder?
Es ist kein Witz. Am nächsten Morgen ist die Mutter nicht mehr ansprechbar. Der Martin ist bei ihr schwankt zwischen Hoffen und Bangen.
Und wo der Tag war, wo sie eigentlich nicht mehr ansprechbar war, hatte ich immer wieder die Hoffnung gehabt, weil sie sich eigentlich bewegt hat, oder? Oder wenn man sie irgendwie gestreichelt hat oder so, hat sie sich dann eher schon bewegt, oder? Und da hatte ich immer wieder ein bisschen Hoffnung gehabt. Aber an dem 3. Tag habe ich dann eigentlich mich so langsam aber sicher damit abgefunden. Ist mir auch mehrere Mal natürlich von den Ärzten gesagt worden, ich müsse mich mit dem Schlimmsten befassen und ich müsse mit dem Schlimmsten rechnen.
Der Martin Horazdowski war dabei, wo seine Mutter das letzte Mal geschnauft hat. Die Lungenkrankheiten sind die 4. häufigste Todesursache in der Schweiz. Über 4'000 Menschen sterben jährlich daran. Nach dem Tod ist Martin total beschäftigt mit dem Administrativen, Todesanzeigen, Abdankung etc. Eine Arbeit, die ihm gut tut, die ihn ablenkt und seiner Mutter noch das letzte Mal richtig nahe bringt. Martin kostet den Abschied aus, zelebriert ihn. Die Asche wird in drei Teile beerdigt.
Ein Teil ist im Grab, wo sie gewohnt hat früher, im Kanton Bern. Und ein Teil ist wo sie, bei ihren Eltern in Prag, wo sie aufgewachsen ist im Grunde genommen. Und der dritte Teil durfte ich dann mal mitnehmen. Als ich meine Mutter, ja, ich hatte ihre Asche in einem Gurkenglas und bin dann mal an einem schönen Tag Skifahren, weil sie hat sehr gern, sie hat wirklich noch bis zu ihrem eigentlich Todesjahr hat sie noch Skifahren und bin dann mit ihr Skifahren im Grunde genommen und bin also dann dürfen verstreuen an einem wunderschönen Ort mit Bergen und alles drum und dran, weil sie sehr gern Berge hatte.
Der Tod der Mutter sei das endgültige Ende von ihrer Kindheit gewesen, sagt Martin heute. Mit 40 ist er auf einen Schlag definitiv nicht mehr der Sohn, nicht mehr das Kind von jemandem und auf sich selber gestellt.
Man hat ja immer den Rückhalt von den Eltern. Oder? Ja, wenn das in die Hose geht, dann kann man ja immer noch zur Mutter. Oder auch zum Beispiel finanzielle Sachen, oder wenn man jetzt da irgendetwas probiert oder so, dann hat man ja immer noch, kann man ja immer noch ins Kinderzimmer von daheim oder früher und so. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr da. Das ist jetzt, ich habe das Haus von meiner Mutter müssen verkaufen. Das ist jetzt einfach nicht mehr. Und jetzt, ja, man wird erwachsen. Man muss selber entscheiden. Man muss selber vorwerken in dem Leben. Jetzt gibt es einfach keine Versicherung mehr, oder? Die Police ist durch irgendwie.
Es ist definitiv vorbei mit allem, was Eltern ihren erwachsenen Kind bieten. Mit dem provisorischen Obdach, bei einer Pleite oder bei Beziehungsproblemen oder mit dem Hüten von der Enkelkind. Aber auch der emotionale Rückhalt ist auf einen Schlag weg. Für den Martin als Einzelkind, als Single, wo sich fest an der Mutter orientiert hat, schlimm, sehr schlimm. Ein Phänomen, wo Psychologin Dobrik kennt.
Wenn die Eltern dann nicht mehr da sind, ist die Antwort erstmal eine kindliche Angst. Die alte Angst, ohne die Eltern bin ich verloren, bin ich Mutterseelen allein und komme nicht zurecht. Und wenn man dann merkt, diese Angst wird durchlebt und wird weniger, ich bin doch ganz alleine in der Lage, mein Leben zu führen. Und das hat sogar den großen Vorteil, dass mir keiner mehr reinredet und ich endlich ein bisschen mehr das tun kann, was ich gerne möchte, dann ist das mit einer neuen, einer größeren Freiheit verbunden, die man eigentlich sich schon ein bisschen früher hätte erarbeiten können und vielleicht auch sollen.
Genau so geht es Martin Horazdowski. Der Tod hat ihn quasi gezwungen, sich endlich auf sich selber zu besinnen, sich an den eigenen Ziel und Wert zu orientieren.
Früher war es immer die Mutter. Ich habe zumindest mein Leben so ein bisschen nach meiner Mutter gerichtet. Ein bisschen. Viel, als ich frei hatte oder so, bin ich zu ihr gefahren. Ja, und jetzt ist es halt, niemand da, oder? Und jetzt hat man eine Art, eine andere Freiheit, oder? Also ich einmal. Und ja, und dann macht man so gesponnige Sachen wie einen dreitägigen Ausflug auf Prag oder man nimmt das Auto und fährt irgendwie in die Berge, nur um zu schauen, und was es so gibt und so, was es so hat, das Kaffee haben und fährt wieder runter.
Viele Söhne und Töchter schlönt nach dem Tod der Eltern neue Wege ein, merkend und machend, was sie wollen. Deshalb Psychologin Barbara Dobrik beim Schreiben vom Buch «Wenn die alten Eltern sterben» gemerkt.
Ich habe Biografien von Künstlern daraufhin betrachtet und habe da ganz spannende Sachen gefunden, nämlich dass häufig bei Schriftstellern, bei Komponisten und so weiter ein richtiger Kreativitätsschub folgte, wenn die Eltern ihnen nicht mehr im Wege standen. Und Leute, die sich den Weg nicht selbst frei gemacht haben, bekommen dann diese Freiheit sozusagen geschenkt.
Den Effekt kann man als Befreiung auf einer Beziehungsebene bezeichnen. Passiert vor allem erwachsene Kinder, die sich zu Lebzeiten nicht fest von den Eltern wegentwickelt haben. Der Tod ist etwa die aber auch eine Befreiung aus einer belastenden, schlimmen Situation. Denn nämlich, wenn Mutter, der Vater körperlich oder geistig schlecht zu Weg sind, wenn Kind sich bei Pflege oder Begleitung verausgaben.
Am Lebensende der Eltern sind die Söhne und Töchter ja häufig noch mal sehr stark mit den Eltern beschäftigt, einfach weil sie die dann auch versorgen müssen auf irgendeine Weise, entweder in deren eigenem Zuhause oder auch wenn die Eltern im Krankenhaus sind oder im Pflegeheim. Im Altersheim ist ja dann am Lebensende, wenn das absehbar ist, entsteht nochmal eine besondere und oft ja auch erzwungene Nähe, die sehr lastend sein kann, weil man ja auch dann mit erwachsenen Augen auf diese Eltern schaut und auch etwas anderes erkennt häufig als junger Mensch in dem Alter, in dem man das Elternhaus verlassen hat. Dann ist man einfach erleichtert, dass diese Zeit vorbei ist. Und die Ängste, die damit verbunden sind, da liegt jetzt jemand im Sterben. Das muss ja alles durchlebt und durchlitten werden, dass das dann geschafft ist sozusagen. So sagte mein alter Nachbar, der selber schon über 70 war, als seine über 90-jährige Mutter starb, der sagte, Oma hat es jetzt geschafft. Das fand ich sehr richtig. Und ich dachte so bei mir, habe ich natürlich nicht gesagt, ja, und Sie haben es auch geschafft. Da ist man erleichtert.
Das Gefühl von Erleichterung ist natürlich weniger salonfähig als die tiefe Trauer und Erschütterung. Das Gefühl aber kommt sehr oft vor. Weil wir Menschen immer älter werden, steigt das Risiko, dass wir am Lebensende auf Pflege angewiesen sind. In nur 10 Jahren haben sich Todesfälle wegen Demenz in der Schweiz verdoppelt. Immer mehr Söhne und Töchter verlieren ihre alten Eltern auf diese Art und Weise. Eine langsame, eigenartige Art von Abschied.
Also das ist dann ein sehr, sehr, sehr langer Abschied, aber man kann den nicht mehr selbst gleichberechtigt gestalten, dass man sich von Eltern verabschieden muss, bevor sie gestorben sind, nämlich wenn sie dement werden.
Auch der Sandro Caveng hat sich nicht von seiner Mama können verabschieden. Als er 25 war, hat sie sich das Leben genommen. Heute im Nachhinein erinnert er sich ganz genau an das letzte Mal, wo er die Mutter gesehen hat. Heute weiss er auch, dass sie in dem Moment von ihm Abschied genommen hat.
Einen Tag bevor es passiert ist, ist sie zu mir heimgekommen. Ich bin dann im Bad irgendwie drin gestanden. Ich habe sie angeschaut und sie hat mir dann wirklich gesagt, hey Sandro, weißt du, Mami muss wirklich kämpfen, mir geht es wirklich schlecht. Und ich habe dann ihr dann einfach geantwortet, ja, schau, Mama, jedem von uns geht es einmal schlecht. Das möchten wir schaffen, das schon. Jetzt müssen wir einfach dranbleiben, dran glauben und das kommt schon wieder gut. Und dann in dem Moment hat sie mir dann einfach gesagt, ja, schau, ich wünsche dir einfach, dass es dir gut geht. Ich bin froh, dass du einen guten Job hast und ich passe auf der Straße, wenn du Auto fährst, so viel und so. Und dann bin ich in dieser Tür gestanden und sie auch. Und dann hat sie mich etwa 10 Sekunden einfach angeschaut. In die Augen geschaut und ich habe das wahrgenommen, der Blick. Aber natürlich nicht dabei gedacht, aber das ist also so ein Blick, wie sie so auf mir gehabt hat, so lange. Das war noch nie der Fall gewesen. Und als sie dann gegangen ist, also ich weiss, der Moment, der ist bei mir drin, oder? Das ist der letzte Moment, das war der Abschied gewesen.
Weiss der Sandro Caveng heute? Damals hat er die Bedeutung von dem Moment nicht gespürt. Wenn sich die eigene Mutter das Leben nimmt, dann ist der Verlust für Kind doppelt schwer zu verdauen, sagt Psychologin Barbara Dobrik.
Ich finde, das ist natürlich wichtig, dass man klar macht, das ist eine besondere Schwere dann für die Kinder, damit fertig zu werden. Bei einem Suizid ist natürlich die Gefahr besonders groß, dass Schuldgefühle entstehen bei den Kindern.
Der Sandro Caveng erzählt hier im Doppelpunkt, wie er mit dem Suizid von Mutter umgeht, wie die sein Leben verändert hat. Er war 25, als es passiert ist. Seine Beziehung zur Mama beschreibt er so.
Meine Mutter war für mich eigentlich immer ein Herz für mich. Sie war eine sehr liebe Person, sie war sehr ein fröhlicher Mensch. Alle Leute haben sie gerne gehabt, sie war sehr sportlich, sie hat gerne geschafft, sie hat eine Strahlen gehabt, sie war eine wunderschöne Frau gewesen. und ich bin Einzelkind, habe durch das noch sehr einen engeren Bezug zu meinen Eltern und ich bin auch ganz sicher, dass sie auf mich runterschaut, dass sie jeden Tag mich begleitet und ja, ich merke, sie ist da.
Für den Sandro ist der Tod der Mutter plötzlich und unerwartet gekommen. Obwohl seine Mutter krank war, psychisch krank, manisch-depressiv, mal himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Eine Krankheit, die ihren Sohn du weder kennt noch begreift. Man redet kaum darüber, obwohl etwa jeder sechste Mensch in der Schweiz einmal so eine depressive Phase durchlebt. Der Vater von Sandro merkt, wie ernst die Situation ist.
Bei mir ist mein Vater zu mir gekommen, zwei Wochen vor dem Tag, und hat mir gesagt, hey, jetzt müssen wir wirklich etwas machen, weil jetzt ist es nicht mehr gut, so geht es nicht weiter. Ich habe Angst, dass sie sich das Leben nimmt, wirklich. Und ich habe sogar in dem Moment nicht richtig ja, das realisiert. Ich habe gegenüber meinem Vater gesagt, ja, weißt du, Papi, bis sich jemand das Leben nimmt, weil wir haben ja alles, uns geht es gut, wir haben es gut miteinander, wir haben keine Geldsorgen, wir sind nicht in Not, wir sind nicht, weiss ich, wie reich, aber wir haben alles, was wir brauchen. Und weißt du, bis sich jemand das Leben nimmt, das braucht dann schon ein bisschen mehr.
Leider liegt Sandro falsch. Krankheit gewinnt Überhand. Zwei Wochen später nimmt sich die Mutter am Sommermorgen daheim im Bett zu leben. Sandro erfährt es am Telefon vom Papa, geht sofort heim. Und in dem schlimmsten Moment von seinem Leben erlebt er auch Gutes.
Es ist 10 Minuten gegangen und 4 von meinen besten Freunden sind in dieser Wohnung gestanden. Und das ist für mich schon sehr, auch für meinen Vater. Also wir sind alle irgendwie, ich meine, es waren 6 Männer gewesen und ich würde jetzt mal sagen, es waren irgendwie 6 wirklich Männer gewesen. Mein Vater ist auch ein relativer Bär. Und wenn 6 Männer dort stehen und brüllen und einander in den Armen liegen, dann gibt es schon irgendwie durch eine Kraft. Also ich bin nie alleine gelassen worden von meinen Freunden. Wichtig ist, dass man einfach da ist für jemanden. Man muss gar nicht viel sagen. Man muss einfach da sein, hat allein, das langt eigentlich.
Das kann man sich hinter die Ohren schreiben. Es ist richtig und wichtig, dass man reagiert, ein Zeichen gibt, wenn jemand seine Eltern verliert. An der Trauerfeier dabei sein, finden alle meine Interviewpartner, ist ein gutes, solches Zeichen.
An dieser Beerdigung, die Kirche war pumpenvoll. Wir haben hunderte von Kondolenzbriefen bekommen. Das ist wichtig, weil man sieht, irgendwie, hey, die Leute haben sie gerne gehabt. Und das gibt einem irgendwie einen Frieden.
Der Tod der Mutter verkraften ist ja an sich schon happig. Bei einem Suizid, hat die Fachfrau vorher gesagt, mischt sich auch noch Schuld oder Wut ins Trauergefühl. Der Sandro Gaveng beschreibt es so.
Ich bin einfach viel, für mich einfach relativ traurig, oder? Wenn ich hässig bin, dann bin ich es eher ein bisschen gegenüber mir. Weil ich denke, hey, nein, das hättest du doch merken müssen. Oder? Aber gegen ihr überhaupt nicht eigentlich, weil es gibt Kinder, die wachsen ohne Eltern auf. Ich hatte meine Mutter 25 Jahre lang und ich war ein erwachsener Mensch mit 25. Also ich sage, hey, sie war für mich da. Als Kind hat sie das sicher nicht gemacht, weil sie einfach dann zu fest an mich denkt. Und sie hat jetzt gewusst, mal der Sandro, der ist draussen, es ist alles gut gekommen, Gott sei Dank. Und ich kann gehen, weil meine 2 Männer, die sind genug stark, um das durchzuheben.
Der Tod der Mutter hat aus dem Mr. Schweiz einen anderen Mensch gemacht. Besser gesagt, der Tod hat ein bisschen verschoben, was ihm wie wichtig ist in seinem Leben.
Ab dem Moment habe ich gemerkt, wie schnelllebig wir eigentlich da auf dieser Welt sind und wie wenig Wert wir eigentlich auf dieser Welt haben. Weil, ob du jetzt da bist oder nicht, die Kugel, die trägt ganz genau normal weiter. Und in dem Moment ist mir klar geworden, hey, jetzt geniesse ich dein Leben und zwar jeden Tag. Und morgen weisst du nicht, also ich lebe viel bewusster. Ab dem Moment, wo sie nicht mehr war, habe ich schon einen Teil von meinem Leben geändert. Jeden Augenblick, den du mit jemandem hast, der dir lieb ist, nutzt den, weil du weisst nicht, ob es der letzte ist. Das ist schon so, also das nimmt man viel, viel bewusster wahr.
Der Sandro Gaveng ist lebenslustiger, lebt intensiver, bewusster. Der Tod hat ihm gelernt, den Moment mehr zu geniessen. Das berichten fast alle erwachsenen Kinder. Der Tod der Eltern hat ihnen gezeigt, dass das Leben endlich, die Lebenszeit definitiv begrenzt ist und es kostbar zum Verschwenden. Christina Polina, die letztes Jahr ihre Mutter verloren hat, beschreibt das neue Bewusstsein so.
Ich hatte damals das Bild, so wie von Leuten, von einer Gruppe, die auf eine Klippe zulaufen und vorne geht jemand runter. Und es ist schon so in der Vorstellung, jetzt stehe ich an der Klippe ich glaube, das ist schon ein Teil, das war mir nicht von Anfang an bewusst gewesen, aber das ist schon ein Teil, der auch etwas ändert. Ich glaube, mehr denke ich, ist es das wert, wenn ich etwas entscheide, wer weiss, wie lange mein Leben ist. Das weiss ich einfach nicht. Bei ihr habe ich gedacht, sie lebt noch ewig. Und es war nicht so gewesen. Also, das Geniessen müssen, also wollen, unbedingt, ist schon auch mehr im Vordergrund geraten.
Wenn die eigenen Eltern tot sind, ist klar, die Nächste bin ich. Das kann auch massive Angst auslösen, sagt Psychologin Barbara Dobrik, die ein Buch zum Thema geschrieben hat.
Manchen macht das richtig Angst. Also das kann richtig zu Todesangst, zu Panikattacken führen bei manchen. Das sind natürlich nur Momente und kurze Zeiten. Aber das können ganz, ganz intensive Ängste sein. Aber dieses Gefühl, ich bin jetzt die Letzte vor der Klippe, wie Sie sagen, damit muss man irgendwie klarkommen.
Bei Christina ist die Angst vor dem eigenen Tod kleiner geworden mit dem Erleben vom Sterben von ihrer Mutter.
Ich habe am Anfang gedacht, als sie gestorben ist, und das ist mir ein paar Mal so gegangen, wenn ich irgendeine Sorge hatte, könnte das gefährlich sein, oder habe ich jetzt etwas, weiss ich, irgendein Muttermal, und dachte, oh, habe ich jetzt echt auch etwas? Habe ich gedacht, ja, jetzt weiss ich ja, wie es geht, das Sterben. Es ist wie so ein Weg, der vorausgepfadet ist. Schon so der Weg, den habe ich schon mal gesehen, wie der geht. Und das macht mich eigentlich eher ruhiger als ängstlicher. Das Fremdsein von diesem Thema macht, glaube ich, mehr Angst als Kontakt haben damit.
Etwas, wo allen passiert, der Tod eines älteren Teil bringt Dornig ihre Herkunftsfamilie durcheinander. Bei Christina Polina sind Brüder wichtiger geworden.
Wir haben einen sehr engen Kontakt eigentlich mit dem einen Bruder vor allem. Wirklich sicher ein-, zweimal eine Woche telefonieren. Wir sehen uns wirklich viel und reden auch immer wieder auch über das und über das Vermissen und so. Und er hat mir lustigerweise vor einer Woche erzählt, dass seine Freundin gesagt hat, er sage amix meine Mutter, wenn er von mir redet. Und er tut sich dann zwar korrigieren, das zeige ich ihm schon auch, das ist eine Art von Austausch, wo er jetzt bei mir sucht, wo er vorher mit meiner Mutter gehabt hat. Ja, speziell. Und wir haben vorher nicht viel zusammen zu tun gehabt. Wir haben nicht viel geteilt und teilgenommen am anderen im Leben.
Bei Christine ist die Beziehung zu den Brüdern enger, besser geworden, aber auch das Gegenteil passiert, weiss Psychologin.
Es ist aber auch häufig so, dass man große Enttäuschung empfindet über Geschwister, von denen man sich etwas Besonderes versprochen hat, und die können diese Hoffnung nicht erfüllen. Also die verhalten sich ganz anders als erwartet. Auf jeden Fall wird die Familie tatsächlich neu zusammengesetzt oder erlebt eine neue Zusammensetzung. Da ist ja ein Platz frei und das war ein wesentlicher Platz. Und das geschieht nicht ohne Folgen.
Auch die Beziehung zum älteren Teil, der noch lebt, verändert sich oft. Vielmal wird sie enger, wie zum Beispiel beim Sandro Caveng. Er und sein Vater sind sich näher gekommen und wichtiger geworden.
Ja, wir sind nur das Zweite, ich habe keine Geschwister. Und ich meine, es ist klar, er ist mein letzter übrig Verbliebenen, direkten Verwandten und ich seine. Also, wir telefonieren da sehr viel, sehr kurz, weil wir sind zwei Typen, die relativ, ja, halt unsere Gefühle oder so nicht gut können ausdrücken können. Und unser Telefon, das kann 10 Sekunden gehen. Ja, wie geht's? Geht's gut? Ja, also gut, tschüss. Und das langt schon, aber man merkt, man ist füreinander da. Und er wird nie den Part von meiner Mutter können übernehmen. Das ist auch nicht der Sinn von dieser Sache.
Und wie immer kann auch das Gegenteil passieren, dass die Beziehung zum Überleben der älteren Teil nicht intensiver wird, dass die erwachsenen Kinder ihre Hoffnung auf das Näherrücken begraben müssen.
Da können aber auch nochmal Enttäuschungen entstehen, wenn jetzt zum Beispiel dieser Vater sich relativ bald auch anders orientiert und mit einer anderen alten Dame Kaffee trinken geht und die Tochter denken, ich dachte eigentlich, er würde jetzt mich mehr besuchen, dann ist sie wahrscheinlich nicht froh über die neuen Entwicklungen. Also das kann sehr unterschiedlich sein.
Das Leben geht weiter für alle, für den älteren Teil, der übrig bleibt, für die Söhne und die Töchter. Die tote Mutter ist im Alltag der Kinder dabei, nicht nur im Herz oder in der Seele, auch gegenständlich, in einem Erinnerungsstück. Bei Christina ist es ein goldiger Ring am Finger.
Eigentlich habe ich fast immer irgendetwas, einen Schmuck von ihr oder so, was noch schön, das habe ich gern jetzt.
Beim Sandro sind es ein paar Worte auf seinem Handy.
Ich habe auch ein SMS von ihr, das ich immer noch auf dem Nattel habe. Ich war in Kroatien in der Ferien und sie haben dann geschrieben, hey, ich wünsche dir eine ganz schöne Ferien, ich hoffe, dir geht es gut.
Bei Martin ist es ein farbiges Fötterchen im Portemonnaie.
Das gibt mir Halt, das gibt mir auf einen Weg Sicherheit auch zu einem gewissen Grad.
Ein Fingerring, ein SMS, ein Fötterchen, Symbol, die zeigen, Eltern sind wichtig, auch wenn man schon gross ist, auch wenn sie tot sind. Bei Martin und beim Sandro ist der Tod von Mutter 3 Jahre her, bei Christina 1 Jahr. Zu traurig sein, zu erinnern und zu vermissen, bleibend.
Die Tränen kommen noch heute. Ja, das ist ja so. Ich habe gerade gestern, wo der Federer wieder gewonnen hat. Und meine Mutter war so ein Fan vom Federer und so. Dann habe ich gedacht, ja, Gottfried, warum hast du das nicht erlebt? Oder?
Du musst akzeptieren, dass die Trauer immer irgendwo bleibt. Die ändert sich, aber das Vermissen, das bleibt.
Schlussendlich ist es so, wie es ist. Man muss damit leben.
Lebt man gut damit?
Also ich denke jeden Tag an sie. Im Auto fahren, wenn ich im Bett liege, bei gewissen Situationen. Aber es ist nichts Schlechtes, weil es ist ja eine schöne Erinnerung.
Die Trauer, die so mitkommt, wie so ein dunkles Tuch über dem Ganzen, das ist am Anfang und das ist nicht mehr so. Aber es gibt immer noch Momente.
Der Tod der Eltern verändert das Leben. Die Trauer um die Eltern ist vielmals unsäglich gross, unsäglich verwirrend und anstrengend, sagt Psychologin Barbara Dobrik.
Ein Kennzeichen ist ja auch die Gleichzeitigkeit von ganz, ganz unterschiedlichen und gegenläufigen Gefühlen. Also ich kann traurig sein und gleichzeitig froh. Das macht diese Zeit übrigens auch so wahnsinnig anstrengend, diese Gleichzeitigkeit sehr intensiver Gefühle aushalten zu müssen. Die kann man ja nicht einfach loswerden dann. Und das kann sogar körperlich zu spüren sein. Also dass man beispielsweise einen Muskelkater hat, weil diese Spannungen im Körper so stark sind durch diese intensiven Gefühle, dass man das auch an so etwas dann merkt.
Trauer ist sehr individuell, das hat der Doppelpunkt gezeigt. Und auch wie der Tod der Eltern das Leben der Kinder verändert, ist ganz verschieden. Der Martin Horazdowski ist mit 40 erwachsen und ein Stück freier geworden. Christina Polina ist ihren Brüdern näher gekommen und ist sich ihrer Endlichkeit viel bewusster. Und der Sandro Gavin geniesst sein Leben viel mehr, vor allem das Zusammensein mit lieben Menschen, weil er weiss, dass es plötzlich fertig sein kann. Beim Thema Tod, Trauer und Abschied nehmen gibt es weder Normen noch Regeln, weder richtig noch falsch. Darum ist es auch immer wieder schwierig zu reagieren. Wer kennt den Moment nicht, wo man nach dem Gottesdienst vor dem Angehörigen steht, die Hand hinstreckt und keine Ahnung hat, was sagen. Ein heikler Moment. Ein weiterer Grund, warum so wenig über den Tod der Eltern geredet wird, sagt Psychologin Barbara Dobrik.
Es wird so viel Unsinn geredet, wenn man in der Situation ist, also eine schwere Krankheit in der Familie oder im Freundeskreis belastend ist oder jemand gestorben ist, dann gibt es so viele Dummerhaftigkeiten von außen, so empfindet man das, so empfinde ich das gelegentlich, die man nicht hören möchte. Und wenn da so geredet wird auf eine Weise, die einem unangenehm ist, dann öffnet man sich natürlich nicht. Dann ist das Schweigen nicht ein Verschweigen, sondern ein Unterschutzstellen. Dann stelle ich meine Gedanken und Gefühle unter Schutz, weil ich die nicht verdorben haben möchte.
Es bleibt die Frage, was ist denn richtig zum Sagen oder Machen, wenn die Freundinnen oder Bekannte, die Mutter oder der Vater verlieren?
Ich habe mir angewöhnt, nicht zu sagen, das tut mir aber leid, dass ihre Mutter gestorben ist oder herzliches Beileid oder sowas Floskelartiges, sondern ich sage dann gerne, sie durchleben eine schwere Zeit. So etwas sage ich gerne. Dann kann die Person sagen, ja, das stimmt und sogar sich dazu äußern, was denn nun schwer ist, oder sie kann einfach nur nicken.
Meine Kollegen sind auch an die Beerdigung gekommen. Und das habe ich eigentlich schön gefunden. das ist gut, das hat gut da. Das ist wirklich gut gewesen, dass sie sind gekommen. Ich habe mir das eigentlich als Ziel vorgenommen, dass wenn es den See auch mal trifft, dass ich dann auch komme.
Mir haben zum Beispiel Briefe sehr gut da, weil die haben wir wie können, die habe ich können mitnehmen und nochmal lesen am Abend. Im ersten Moment sind mir die Leute fast, mir ist fast am besten gegangen, wenn mich jemand in den Arm genommen hat, einfach. Ohne gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das hat mir am besten da.
Doppelpunkt.
Das war eine Sendung von der Martina Arpagaus. Der Doppelpunkt könnt ihr abladen als Podcast unter drs1.ch. Dazu einfach ganz oben auf der Internetseite bei den roten Punkten auf Podcast klicken. Andere Varianten, ihr könnt die Sendung auf CD bestellen beim SRF-Shop unter srfshop.ch oder zu den Bürozeiten via 0848 822 922. 0848 822 922. Und in der nächsten Stunde zeigen wir euch das unglaublich spannende Leben von der Jasmina Meyer, die in Ägypten ein Zentrum für behinderte Kinder eingerichtet hat. Das in der Sendung «Menschen und Horizonte» ab den 9 auf dem 1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.